Whitney Houston, The Voice. Das Größte ist die Liebe, der Glaube an die Liebe, der Glaube an die Hoffnung und der Glaube an Gott. Das ist größer als alles andere. Das ist es, was mich am Leben hält. Whitney Houston. Auf der ganzen Welt gibt es nur eine Handvoll Sängerinnen, die in den renommierten Listen der meistverkauften Platten aller Zeiten zu finden sind. Eine der ganz großen und einflussreichsten Frauen im Musikgeschäft, die es je gab, ist Whitney Elizabeth Houston. Geboren 9. August 1963 in Newark, New Jersey. Mehr als 220 Millionen verkaufte Tonträger und über 200 Gold-, Platin-, Silber- und Diamantschallplatten sowie 6 Grammys sprechen eine eindeutige Sprache. Den absoluten Höhepunkt ihrer Popularität erreichte Whitney Houston durch ihr Schauspieldebüt in der Hauptrolle des Films Bodyguard im Jahre 1992. Entscheidend für den Erfolg war der Soundtrack zum Film, bei dem sie fast alle Lieder sang. Das originale Soundtrack-Album The Bodyguard kletterte in 17 Ländern auf Top-Positionen in den Charts und verkaufte sich 42 Millionen Mal, was es zum erfolgreichsten Soundtrack aller Zeiten macht. Whitney Houston ist die einzige Frau, die sich weltweit in einer von Männern angeführten Domäne im vorderen Bereich der am meisten verkauften Platten aller Zeiten einreiht. Vor ihr befinden sich nur noch auf Platz 3 Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, 1973, welches sich 45 Millionen Mal verkaufte, Platz 2 AC/DC, Back in Black, 1980, verkaufte sich 50 Millionen Mal und auf Platz 1 Michael Jackson, Thriller, 1982, das sich 65 Millionen Mal verkaufte. Das musikalische Talent wurde Whitney Houston regelrecht in die Wiege gelegt. Ihre Mutter, Sissy Houston, war selbst eine bekannte Sängerin und eng mit der Queen of Soul, Aretha Franklin, befreundet. Daraus folgte, dass Aretha Franklin die Patentante von Whitney Houston wurde. Dazu kam noch, dass die legendäre Sängerin Dionne Warwick Whitneys Cousine war. Diese Einflüsse führten dazu, dass Whitney Houston schon als Kind in bester Gospeltradition im Kirchenchor sang. Whitneys einzigartige und unverwechselbare Stimme, die 3 Oktaven umfasste, war der Grundstein ihrer Karriere. Deswegen wurde sie in den Medien auch mit dem Übernamen The Voice, die Stimme, bezeichnet. Mit ihrer Stimme sorgte sie nicht nur im Film und im Soundtrack The Bodyguard für berührende Musik, sondern auch für ganz besondere Gänsehautmomente. Einer dieser war One Moment in Time. Am 17. September 1988 schaute die Welt nach Südkorea. In Seoul wurden die 24. Olympischen Spiele eröffnet. Offizielle Olympiahymnen sind damals gerade erst in Mode gekommen. 4 Jahre zuvor, in Los Angeles, hieß die erste Hymne Reach Out, komponiert von Giorgio Moroder. Da die Hymne ein Erfolg war, darf er auch gleich die nächste schreiben. Hand in Hand, gespielt von der südkoreanischen Band Koreana. Es soll das Lied der 24. Olympischen Spiele werden. Doch auf einmal hatte Albert Hammond von dem großen amerikanischen Fernsehsender NBC den Auftrag bekommen, ein eigenes Lied für die Olympia-Berichterstattung zu schreiben. Da die Erwartung groß war, bittet Albert Hammond seinen Kollegen und Freund John Battis um Rat. Am nächsten Tag, ich war gerade beim Essen, rief mich John an und sagte, ich glaube, ich habe den Refrain. Ich sagte zu ihm, bleib dran, ich gehe in mein Tonstudio. Und dann saß ich vor dem Klavier, John las mir am Telefon den Text vor, Give me one moment in time. Und in dem Augenblick hatte ich auch schon die Melodie im Kopf und fing an zu spielen. Und er sagte, oh mein Gott, das ist fantastisch. Ich komme morgen vorbei, dann machen wir den Song fertig. So war's. One Moment in Time ist geboren. One Moment in Time war eine große Melodie mit berührendem Text. Hierfür kam nur ein Künstler in Frage, der in der Lage war, dieses Lied mit all seiner Tiefe zu singen: Whitney Houston. Am nächsten Tag nehmen die beiden eine Demo-Version auf, schicken das Band dem Musikproduzenten Cliff Davis und der gibt One Moment in Time an Whitney Houston weiter. Im Rahmen der Olympia-Berichterstattung 1988 wird das Lied von Whitney Houston immer und immer wieder gespielt. One Moment in Time drängt den offiziellen Olympiasong Hand in Hand in den Hintergrund und wird ein weltweiter Nummer-1-Hit und gilt bis heute als Mutter aller Olympiahymnen. Die beispiellose Karriere der Ausnahmekünstlerin Whitney Houston endete plötzlich und unerwartet am 11. Februar 2012. Mit nur 48 Jahren wurde sie von ihrer Assistentin leblos in der Badewanne aufgefunden. Die offizielle Todesursache lautete Ertrinken sowie der chronische Missbrauch von Kokain, der zu ihrem Tod beigetragen haben soll. Starb Whitney Houston eines gewaltsamen Todes? Ähnlich wie bei Michael Jackson, Prince, Bob Marley und Jimi Hendrix ranken sich bis heute auch um Whitney Houstons Tod zahlreiche Gerüchte und Spekulationen, ob es wirklich ein Unfall, Suizid oder doch ein Tötungsdelikt war. Neben zahlreichen Verschwörungstheorien, die im Internet kursieren, gibt es eine ernstzunehmende These des deutschen Rechtsmediziners Professor Dr. Michael Zokos, der Zweifel an der offiziellen Todesursache hat. In der Doku Todesrätsel mit Liefers und Zokos, der Fall Whitney Houston, gehen sie der Sache auf die Spur. Seit dem 6. Februar 2012 befand sich Whitney Houston im Beverly Hills Hotel, Kalifornien, nur wenige Kilometer vom Staples Center von Los Angeles entfernt, wo 6 Tage später die Grammy-Verleihung stattfinden sollte. Was zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keiner ahnte, war, dass Whitney die Preisverleihung nicht mehr miterleben würde. Am 11. Februar, einen Tag vor der Grammy-Verleihung, ließ Houstons Assistentin Mary Jones Wasser für Whitney Houston in die Badewanne des Hotelzimmers Nummer 434 ein. Jones soll gegen 14.45 Uhr das Zimmer wieder verlassen haben. Gegen 15.39 Uhr betrat Mary Jones erneut das Zimmer und fand Whitney Houston leblos bäuchlings in der Badewanne liegen. Daraufhin verständigte sie sofort den Notruf. Doch jede Hilfe kam zu spät. Denn unmittelbar, nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren, wurde Houston für tot erklärt. Einen Tag später fand bereits die Obduktion ihres Leichnams statt. Das Ergebnis: Tod durch Unfall. In der Doku Todesrätsel mit Liefers und Zokos, der Fall Whitney Houston, sagte Professor Dr. Michael Zokos: Ein bäuchlings in einer mit Wasser gefüllten Badewanne tot aufgefundener Mensch ist mir tatsächlich in den 30 Jahren, die ich jetzt Rechtsmedizin mache, bisher noch nicht begegnet. Normalerweise werden Tote in Badewannen in Rückenlage aufgefunden. Der Rechtsmediziner habe Bauchschmerzen dabei, ob die Öffentlichkeit wirklich im Bilde ist, was damals tatsächlich passiert ist. Bei einer Sache ist sich Michael Zokos sicher. Dass Whitney Houston ertrunken ist, sei zweifellos, denn das ergeben auch die Obduktionsbefunde. Aber was hat zum Ertrinken geführt? Eine organgesunde Frau in diesem Alter ertrinkt nicht plötzlich in der Badewanne. Die Frage lautet also: Ist es ein Suizid, ein Unfall oder ein Tötungsdelikt? So Zokos. Um das herauszufinden, reisen der Rechtsmediziner und Jan-Josef Liefers zum Ort des Geschehens nach Los Angeles. Unerwartet werden ihnen viele Steine in den Weg gelegt. Weder die dortigen Rechtsmediziner noch die Polizei, ebenso wenig Nahestehende von Whitney Houston, wollen mit ihnen sprechen. Lediglich ein Ex-Polizist und heutiger Privatdetektiv trifft sich mit ihnen. Er kam zu dem Schluss: Whitney Houston wurde umgebracht. Ferner behauptete der Privatdetektiv, dass die Polizei nie wirkliche Ermittlungen eingeleitet hat und dass keine Mordkommission am Tatort gewesen sei, die sich den Leichnam genauer anschaute. In dem Sektionsprotokoll der Kollegen aus Los Angeles gibt es wirklich mehr als einen Anhaltspunkt dafür, dass das kein Unfall gewesen sein kann, beziehungsweise, dass das eigentlich noch weitere Ermittlungen hätte nach sich ziehen müssen. Derselben Meinung war auch Michael Tsokos. Laut den toxikologischen Befunden stand Whitney Houston bei ihrem Tod unter dem Einfluss von Kokain, Marihuana und verschiedenen Schlafmitteln. Um diese Fakten besser einzuschätzen, holt Tsokos sich Rat bei dem forensischen Toxikologen Frank Mooshoff. Auch ihm sei die Bauchlage in der Badewanne noch nicht untergekommen. Weiter erklärt er, dass die Konzentration von Kokain zwar hoch gewesen sei, nicht aber die der Schlafmittel. Die hohe Dosis Kokain sei zudem für einen Gewohnten nichts, was zu einer Handlungsunfähigkeit führt, sagt Tsokos. Zudem könne sich der Toxikologe Mooshoff nicht vorstellen, wie man nach Kokain einfach umfällt in die Wanne und man ist weg, das passiert nicht. An einer Leiche mit gleichen Maßen und dem Gewicht wie Whitney Houston stellen Liefers und Tsokos weitere Nachforschungen an. Die Sängerin wies mehrere blaue Flecke an der Innenseite ihres rechten Oberarms auf. Tsokos malt diese mit einem Stift auf. Dadurch wird klar, es handelt sich dabei offenbar um Griffspuren. Die Verletzungen, die im Obduktionsprotokoll vermerkt waren und die wir an dem Leichnam dargestellt haben, haben eigentlich nur noch einen Schluss zugelassen. Das kann kein Unfall gewesen sein. Da muss eine fremde äußere Gewalteinwirkung mit im Spiel gewesen sein, erklärt der Leiter der Berliner Rechtsmedizin. Als nächstes stellen Liefers und Tsokos das Bad des Hotelzimmers nach, mit allen Gegenständen, die sich dort befunden haben, und eine Badewanne mit den gleichen Maßen. Eine Frau, genauso groß wie Whitney Houston, dient als Modell. Dabei kommen sie zu dem Ergebnis: Macht sich die Frau ganz schlaff, wie bei einer Bewusstlosigkeit, kommt der Kopf dennoch nicht unter Wasser. Du kannst nicht aus Versehen unter Wasser rutschen, lautet das Fazit von Tsokos. Ebenso wenig kann man sich ohne Zutun von selbst auf den Bauch drehen. Hat also eine Person Houston in diese Lage gebracht? Tsokos stellt diese mögliche Szene nach. Danach stellt er fest, die Griffspuren können entstanden sein, als Whitney Houston rücklings in der Badewanne lag, jemand herangetreten ist, sie gepackt und gewaltsam in die Badewanne gebracht und dann ertränkt hat. Dass Whitney Houston gewaltsam umgedreht worden ist, in die Badewanne und dann unter Wasser gedrückt wurde und ertrunken ist, ist mittlerweile die für mich plausibelste und naheliegendste Erklärung, sagt Tsokos abschließend. Für ihn sei klar, dass wir es hier mit einem Tötungsdelikt zu tun haben. Der Privatermittler Paul Hubel, der intensiv im Fall Houston Ermittlungen anstellte, wurde noch konkreter als der deutsche Rechtsmediziner. Er hatte nach eigener Aussage Beweise dafür gesammelt, dass Whitney Houston ermordet wurde. Gegenüber dem US-Magazin National Enquirer zweifelte er das offizielle Ermittlungsergebnis der Gerichtsmediziner an, wonach die Sängerin nach einem Drogencocktail in der Hotelbadewanne ertrunken sein soll. Laut Hubels Ermittlungen beschuldigte er stattdessen Drogendealer, denen Houston umgerechnet 1,1 Millionen Euro geschuldet haben soll. Ferner sagte Hubel dem National Enquirer, Whitneys Körper wies klassische Spuren eines Kampfes aus, die sie sich bei der Selbstverteidigung zugezogen hat. Außerdem soll das Hotelzimmer der Sängerin von Unbekannten durchsucht worden sein. Zudem behauptete der Privatermittler, im Besitz von Videoaufnahmen der Drogendealer zu sein, die Houston immer wieder im Beverly Hilton Hotel aufsuchten. Am Tag vor ihrem Tod soll sie noch eine Lieferung Kokain erhalten und dabei gerufen haben: Ich habe genug von der Scheiße. Dieselben Männer, die ihr die Drogen brachten, sollen sich daraufhin in Whitney Houstons Hotelzimmer geschlichen und sie ermordet haben, so Hubel im National Enquirer. Die Videoaufnahmen habe er dem FBI übergeben, in der Hoffnung, dadurch neue Ermittlungen anzuregen. Die Sache verlief aber im Sande. Wie bei ähnlich gelagerten Fällen wird die Wahrheit höchstwahrscheinlich im Verborgenen bleiben. Die Trauerfeier fand am 18. Februar 2012 in der New Hope Baptist Church in Newark in New Jersey statt, wo Houston als junges Mädchen Mitglied im Gospelchor war. Der fast vierstündigen Zeremonie wohnten unzählige Stars bei, unter ihnen Stevie Wonder, Alicia Keys und Kevin Costner. Im Rahmen der Beerdigung hielt Kevin Costner, ihr Filmpartner in Bodyguard von 1992, eine Trauerrede. Das Vermächtnis, das Whitney Houston hinterlässt, wird auch weiterhin für viele Menschen aufgrund ihrer außergewöhnlichen Talente und ihrer bedeutenden Beiträge zur Popmusik in Erinnerung bleiben. One Moment in Time. Es gab viele unvergessliche, wenn auch von anderer Art, Momente im wohl brisantesten Club in ganz Amerika, in dem praktisch alle großen Stars verkehrten. Das Studio 54.